Ja, nachdem der Himmel hier spürbar immer mehr unser Herz heute Morgen auch erfüllt, freue ich mich, dass wir die Reise an einen fast himmlischen Ort, nämlich die Reise nach Jerusalem, die wir gestern Abend hier schon begonnen haben. Und wir haben sie nicht wie beim Kindergeburtstag, sondern in den Herzen, in den Gedanken durchgeführt, dass wir diese Reise nach Jerusalem auch fortsetzen können. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Mein Name ist Christoph Scharnweber. Ich bin seit vielen Jahren Sprecher, auch Politikreferent und Gebetskoordinator unserer Organisation der Internationalen Christlichen Botschaft aus Jerusalem, hier unterwegs, auch für den deutschen Zweig. Und ich freue mich auch, nachdem ich hier schon durchgefahren bin durch diesen Ort in der Vergangenheit, jetzt angehalten zu haben und auch hier heute Morgen zusammen mit meiner Frau sein zu können. Ich habe dem Pastor verschiedene Themen geschickt und er hat ausgewählt, dass wir uns heute Morgen mit dem Thema beschäftigen. Ja, was ist eigentlich, ich suche noch die richtige Folie, genau hier, wie viel Israel steckt in unserer Bibel? Israel in aller Munde, in allen Medien, ganz stark seit letztem Jahr, dem 7. Oktober, aber auch schon über die Jahrzehnte zuvor. Aber was hat es eigentlich mit einer Kirche zu tun? Was hat es mit einem Gottesdienst zu tun? Ich werde ja manchmal auch gefragt, was verbindet uns eigentlich mit Israel und dem jüdischen Volk und warum gibt es dann überhaupt manchmal so einen Gottesdienst, der Israel-Gottesdienst genannt wird? Da kommen Jugendliche und sagen, hey, warum machst du keinen Mallorca-Gottesdienst? Da wäre ich auch dabei. Oder andere würden sagen, ein Phuket-Gottesdienst oder Acapulco-Gottesdienst oder wo auch immer einfach schöne, paradiesähnliche Orte auf dieser Erde sind. Und ich sage da den Jugendlichen, hey Freunde, zeigt mir mal alles in der Bibel über Mallorca und dann mache ich daraus einen Mallorca-Gottesdienst. Ja, da steht jetzt nicht so viel drin. Ne? Und so machen wir es auch mit den anderen Zielen. Warum gibt es dann einen Israel-Gottesdienst oder machen wir in der Kirche überhaupt ein Seminar zu diesem Thema? Weil nämlich hier die Bibel voll ist mit Dingen, über die wir uns heute Morgen auch ein bisschen Gedanken machen können. Ganz klar verbindet uns Deutsche mit Israel die Geschichte, der Holocaust, die Tatsache, dass durch Deutschland und seine Verbündeten über 6 Millionen Juden auch umgebracht wurden. Klar verbindet uns in Deutschland auch ein langes Zusammenleben mit Juden. Wir haben mehr als 1700 Jahre dokumentarisch nachgewiesenes jüdisches Leben in Deutschland. Und das ist schon eine spannende Sache, weil ich höre so manchmal, ja, wir toleranten deutschen Christen haben dann auch Juden aufgenommen und so weiter. Aber vor mehr als 1700 Jahren, als jüdisches Leben in Köln urkundlich erwähnt wurde, da müssen wir ganz ehrlich sein, so als Ureinwohner dieses Landes, gab es den Kölner Dom noch nicht, auch nicht den Dom in Trier, nicht die ältesten Gebetsstätten. Gestern hatten wir hier die Karte, wie das Evangelium sich ausgebreitet hat von Jerusalem. Da haben unsere Vorfahren noch irgendwelche germanisch-heidnischen Götter angebetet. Und in Deutschland, wer schon zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gebetet hat, das waren die Juden in unserem Land. Und wir sind eigentlich erst später zu dem Glauben gekommen, der uns heute auch miteinander verbindet. Ja, was verbindet uns noch mit Israel? Sehr viel an Demokratie, an Menschenrechten. Israel, einziges Land im Nahen Osten mit Menschenrechten, Pressefreiheit, Frauenrechten, Religionsfreiheit. Israel, einziger Staat im Nahen Osten, wo die Anzahl der Christen wächst, aus allen anderen Ländern nimmt sie bedauerlicherweise ab. Ganz viel Wirtschaftskooperation, auch gerade hier in Baden-Württemberg, mit israelischen Hightech-Firmen. Das sind auch so Brücken, die da sind. Aber für uns im Gottesdienst zählt heute Morgen mal diese Dinge ein bisschen weniger, sondern wir wollen uns anschauen, was ist diese Beziehung aus Gottes Wort heraus. Und wir gehen dazu ein bisschen zurück und stellen uns einfach mal ganz kurz die Frage, wie viele biblische Bücher haben nichts mit Israel oder hebräisch-jüdischen Persönlichkeiten bzw. Hauptakteuren zu tun. Und jetzt dürft ihr schnell mal die Bibel durchscannen, ihr dürft sie rausholen, ihr dürft es googeln. Ja? So beantwortet man heute ja meistens die Fragen am schnellsten. Ihr dürft überlegen, auch die zweite Frage, wie viele biblische Bücher wurden von Nicht-Juden verfasst? Und während ihr euch Gedanken macht, mache ich einfach noch ein bisschen weiter. Ich verrate euch nur mal schon, in welche Richtung die Lösung geht. Da bleibt sehr, sehr wenig übrig. Ja, da gibt es den Lukas, der wahrscheinlich kein Jude war, der ein Evangelium geschrieben hat, auch die Apostelgeschichte. Dann über den Hebräerbrief streiten sich ein bisschen die Theologen, wer hat ihn geschrieben. Aber der enthält so viel jüdisches Insiderwissen, das war wahrscheinlich dann kein Germane oder Wikinger oder so, sondern das kam vermutlich aus dem Kulturkreis. Da ist enorm viel, worauf wir heute aufbauen, was wir selbstverständlich in unserer stillen Zeit, in unserer Bibellese so uns auch zuführen, was letztendlich auch diese jüdische Wurzel hat. Und deswegen gehen wir miteinander ein bisschen zurück und schauen uns an, ganz an den Anfängen, als dieser Mann Abraham, der ja mit seiner Familie herausgerufen wurde aus dem mesopotamischen Osten und dann von Gott diese Verheißung bekommen hat im ersten Buch Mose im 12. Kapitel, könnt ihr das nachlesen, geh in ein Land, was ich dir zeigen werde, ich will dich zu einer großen Nation machen. Schon das eine Hammeraussage Gottes. Ja, er hatte nicht mal einen Sohn, er hatte nicht mal einen Nachfolger. Er hat sich überlegt, wer erbt es hier eigentlich alles, was ich aufgebaut habe. Und Gott redet nicht von dem einen Kind und dass du dann auch ein bisschen Familie haben darfst. Er sagt, nee, Gott ist großzügig, ich mache dich gleich zu einer großen Nation. Und das hat sich erfüllt. Aber jetzt wird es ein bisschen steiler. Gott sagt auch Abraham, ich will segnen, wer dich segnet. Und ich werde verfluchen, also ich werde Segen entziehen von dem, der dich verflucht. Und das finde ich schon eine spannende Aussage. Weil dieser Abraham war, wenn wir ein bisschen die Geschichten lesen, auch ein fehlbarer Mensch. Ja, er war in vielen Dingen ein Vorbild, aber in manchem auch durchaus steigerungsfähig. Auch in Dingen, die uns biblisch denkenden Menschen wichtig sind, können wir sagen, da war Abraham durchaus eben noch nicht ganz auf der Spur, wie der Herr sich das vorstellt. Also so ein ganz einfacher Mensch, wirklich mit allen Schwächen, über die Bibel so offen spricht. Und dann aber die Aussage Gottes, Abraham, an dir und an diesem Volk, an diesen Nachkommen von dir, da will ich etwas festmachen. Wenn Menschen dir und diesen Nachkommen gegenüber eine segnende Haltung haben, dann werde ich auch diese Menschen segnen. Wenn Menschen aber dir gegenüber und deinen Nachkommen gegenüber eine verfluchende, eine ablehnende, eine zerstörerische Haltung haben, dann werde ich auch Segen entziehen. Und ich möchte den Bogen nicht zu schnell in die moderne Zeit schlagen. Aber ich denke, wir in Deutschland haben das sehr bildhaft auch erfahren, dass da, wo unsere Vorfahren, aber die damalige deutsche Nazi-Regierung auch beschlossen hat, alle Juden zu töten, dieses Volk systematisch auf dieser Erde auszulöschen, das hat nicht Segen über unser Land gebracht, sondern 1945 haben wir in Schutt und Asche geendet. Und heute ist es nicht in erster Linie Deutschland, was seine Haltung gegenüber Juden glücklicherweise verändert hat. Aber es sind andere Länder dieser Welt, die haben als erklärtes Staatsziel ihrer Politik die Auslöschung der Juden. Da gibt es Staatsführer in Ländern, die sagen, das, was Adolf Hitler damals nicht geschafft hat, das wollen wir heute beenden und fortführen. Und diese Dynamik dieser Judenzerstörungsbesessenheit, so würde ich das fast heute Morgen mal nennen, die spüren wir auch in diesen Tagen im Nahen Osten und das verfolgt uns auch in dem, was wir in den Medien sehen. Und dann kommt die dritte Aussage, durch dich, Abraham, sollen alle Familien, Völker, Stämme, je nachdem, wie man das hebräische Wort übersetzt, auf Erden gesegnet sein. Das ist auch eine spannende Sache, ja. Ein Mensch und Gott sagt, was aus dir entstehen wird, das soll ein Segen für alle Menschen sein. Ja, wie soll denn das möglich sein? Ja, einer steht da in der Wüste und seine Nachkommen werden zum Segen für alle. Hier wird schon von Gott prophetisch angedeutet, dass einmal der wichtigste und der bekannteste Nachkomme Abrahams, auch der bekannteste Jude dieser Welt, Jesus Christus, er wird wirklich den Menschen auf allen Kontinenten, auf den entferntesten Regionen, auch in Uganda, wo jetzt einer von euch hingehen wird. Ja, alle diese Menschen haben einen Segen durch die Nachkommen Abrahams bekommen, durch Jesus Christus. Ein bisschen später in der Geschichte der Nachkommen Abrahams, als der Mose in der Wüste stand und Gott ihn nach 40 Jahren beruft, geh wieder zurück nach Ägypten und hol mein Volk da raus und geh zum Pharao. Da hat er ein bisschen weiche Knie bekommen. Er hat gesagt, ich bin hier so ein Hirte und ich gehe zu diesem Weltführer Pharao. Was soll ich denn sagen? Wer schickt mich denn? Mit welcher Visitenkarte soll ich denn da auftreten? Und da wird ihm vom Himmel etwas Spannendes gesagt. Du sollst zum Pharao gehen und du sollst ihm sagen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, er hat mich gesandt. Was bedeutet es? Gott selbst gibt sich in einem seiner vielen Namen eine Identität mit dieser Familie, von der wir gerade gesprochen haben, nämlich diese Generationenfolge aus Abraham, Isaak und Jakob. Und nicht Menschen haben irgendwie gesagt, ja, da ist der Abraham und der hat so eine interessante religiöse Beziehung, das ist halt der Gott Abrahams, den der da anbetet. Sondern Gott selbst sagt, du sollst diesen Namen verwenden vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und es sind auch fehlbare Menschen in den Generationen nach Abraham. Und trotzdem ist es der Herr, der sich diesen Namen gegeben hat nach dieser Linie und nach diesem Volk. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend, wie Gott, wenn er einen Bund schließt, sich dann auch mit den Menschen dieses Bundes identifiziert, mit denen er den Bund geschlossen hat. Deswegen hören wir heute Morgen nicht nur was über alte Zeiten und über Israel, sondern wir spüren etwas von der Dynamik Gottes, von dem Herzen Gottes auch gegenüber den Menschen, die er beruft und die er zu sich gezogen hat. Als Mose dann später heraus ist aus Ägypten und dann sind sie im Sinai unterwegs, da macht Gott diesen Bundesschluss auch noch mal ein bisschen konkreter. Und er sagt, dieser Bundesschluss, er gilt nun auch für das ganze Volk. Und ich lese es euch ganz kurz vor aus 5. Mose, 7. Kapitel, ab Vers 6. Ich hoffe, ihr könnt es an der Wand auch gut erkennen. Denn da heißt es, du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wert als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Israel bekommt eine Bestimmung. Ein Volk bekommt eine Berufung, nämlich ein heiliges Volk zu sein. Haben sie das geschafft? Selten. Haben sie den Namen Gottes immer nur verherrlicht? Selten. Und trotzdem ist diese Bestimmung, die Gott gegeben hat, nie aufgehoben worden. Und man fragt sich, ja, was bedeutet das? Hier steht, dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm wie ein Eigentum als Volk auch sein sollst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum denn gerade die? Warum nicht mir Schwaber? Ja? Oder andere, ne? Wir sind doch auch Schaffer. Ja? Vielleicht hätten wir es ein bisschen besser hinkriegt und so weiter. Und die Antwort wird uns auch hier gegeben. Warum hat Gott sie erwählt? Nicht, weil ihr mehr wert als alle Völker. Ja? Ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Die waren nicht groß. Die waren nicht besonders in ihren Verhaltensweisen. Gott hat gesagt, mit denen kann ich Geschichte schreiben, mit den anderen Völkern wird es ein bisschen schwieriger. Sondern was ist die Antwort Gottes? Und hier verstehen wir etwas über sein Wesen. Wegen der Liebe des Herrn zu euch, weil er den Eid, den Bund halten möchte, den er euren Vätern geschworen hat. Und so ist unser Gott. Er nimmt ein fehlbares Volk, er nimmt fehlbare Menschen. Und nicht an den Menschen wird deutlich, wie wunderbar Gott ist, denn die Menschen haben versagt. Aber am Festhalten Gottes an diesen Menschen, an der Tatsache, dass er ihnen immer wieder eine neue Chance gibt, an der Tatsache, dass er seinen Bund nicht einfach mal schnell auflöst, an der Tatsache, dass er nicht den Vertrag kündigt und sagt, vorbei mit euch, sondern dass seine alten Bundesschlüsse, seine alten Zusagen, seine alten Verheißungen, die er auch diesem jüdischen Volk gegeben hat, bis in die heutige Zeit eine Wirkung haben. Daran erkennen wir Gottes Güte, Gottes Treue, Gottes Zuverlässigkeit, Gottes langen Atem und auch immer wieder die Bereitschaft Gottes, den aufzunehmen, der diesen Bundesschluss auch gebrochen hat. Deswegen, wenn wir über Israel reden, dann reden wir eigentlich zuerst über den Gott Israels, der uns an den fehlbaren Menschen etwas Wichtiges sagen möchte. Und das schon lange Zeit, bevor er dann letztendlich auch das Größte getan hat, was er tun konnte, nämlich seinen Sohn Jesus für uns zu schicken. Und als Jesus auf die Erde kam, da entschied Gott, dass er nicht nur irgendwo hinkommt, auch hier könnte man wieder sagen, bei uns wäre es schöner gewesen als in der Krippe von Bethlehem. Ja, wir hätten ihm was anderes zur Verfügung gestellt. Aber Gott hat sich bewusst entschieden, zu kommen in jüdischer Gestalt, in dieses jüdische Land, in die dortige Kultur, unter die dortigen Gesetze herunter. Und Jesus war hier auf dieser Erde, sein Name war Jeschua, mit den Titeln, er war Messias, er war Sohn Davids, er wurde Rabbi genannt, König der Juden, Gott, Meister, Lehrer in den Synagogen. Das ist Gottes Geschenk an uns aus dem Jüdischen herausgegeben. Und Jesus selbst war diese jüdische Identität wichtig. In den Johannes 4 unterhält er sich mit einer Nichtjüdin aus Samaria und sie diskutieren über Religion und wie man richtig anbetet und wo der richtige Ort für die Anbetung ist und so weiter. Und dann sagt Jesus dieser Nichtjüdin einen ganz spannenden Satz, der bis heute Bestand hat. Er sagt, gute Frau, du musst eines wissen, das Heil, es kommt von den Juden. Das hat Gott so festgelegt. Und das ist eine spannende Sache, dass Gott uns Heil gegeben hat, aber dass er es uns auch durch ein Volk gegeben hat, nämlich das jüdische Volk. Und was haben wir Deutsche auch später dann in unserer jüngeren Geschichte gemacht? Wir haben diesen Begriff Heil, der hier verwendet wird, genommen, haben ihn zum zentralen Begriff unserer Nazi-Ideologie gemacht. Aber wir haben nicht nur gesagt, das Heil kommt ab jetzt von den Deutschen oder eben den Ariern, wie das so genannt wurde, sondern wir haben sogar gesagt, von denen das Heil eigentlich kommt, den Juden, die wollen wir zerstören, auslöschen, die wollen wir von diesem Erdboden auch vertilgen. Und das ist eine interessante Sache, dass das Heil durch die Juden gegeben ist. Und gestern Abend haben wir es kurz angesprochen, ja, dass auch Juden seit Jahrhunderten gegen dieses Stigma ankämpfen müssen, dass wenn irgendwo auf der Welt was schief geht, dann heißt, die Juden sind unser Unglück und Gott sie aber eigentlich auf die Welt gesetzt hat, ein Segen auch zu sein. Jesus ist dann am Kreuz für uns gestorben, auferstanden. Er hat als Jude seine Mission erfüllt und auch alle unsere Sünden getragen. Und mit diesem neuen Bund, den er dann aufgerichtet hat und den wir heute Morgen auch miteinander feiern werden, und wir sehen schon die Kelche für das Abendmahl, da stellte sich dann natürlich für diese ersten Gemeinden, die gegründet wurden und wo dann auch plötzlich lauter Leute drin saßen, die gar nicht jüdisch waren, die nicht beschnitten waren, die nicht wussten, was eine Tora ist und Gottes Gesetz, die keine Ahnung hatten, wer war so ein Abraham und ein David, die hatten den heidnischen Hintergrund. Da stellte sich dann die große Frage, haben wir im neuen Bund, die gar nicht aus dem jüdischen Volk kommen, jetzt noch irgendwas mit diesen Juden und diesem ganzen alten Bund zu tun? Und es ist eine Frage, die Paulus beschäftigt hat und die er beantwortet hat. Und im Brief an die Gemeinde in Rom, also an den Ort von allen Orten, wo er Briefe geschrieben hat, der am weitesten weg von Israel war, da hat er sich ganze 3 Kapitel genommen, nämlich Römer 9, 10 und 11, und sich allein mit dieser Frage beschäftigt. Ja, also wenn Paulus mal ein Thema liebt, dann hat er da auch immer ordentlich tief gegraben und gebohrt. Und er hat die Frage selber gestellt in diesem Römerbrief. Wie ist es denn nun mit der Erwählung Israels im neuen Bund? Ist da noch was dran? Ist es jetzt vorbei? Ja, ist jetzt irgendwie alles, was bisher war, hinfällig? Hat Gott nun sein Volk verstoßen? Und ich bin so dankbar, dass Paulus selber die Antwort auf die Frage gibt. Weil er sagt, auf keinen Fall, auch im neuen Bund, auch in der Tatsache, dass wir durch Jesus hinzugekommen sind und in Gnade auch die Verbindung nun zum Vater haben können. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Und damit die Römer das noch ein bisschen besser und nicht nur abstrakt verstehen, benutzt er ein Bild eines Ölbaums, ja, und das hat damals jeder verstanden. Und er sagt, es gibt diesen Ölbaum, ja, und dieser Ölbaum, er ist über die Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende gewachsen. Und wir, die wir nun in Jesus als Nichtjuden hinzugekommen sind, schlechte Nachricht heute Morgen, wir sind nicht der Ölbaum, sondern was sind wir? Paulus sagt, wir sind wie ein Zweig, der da reingepfropft wurde, so von außen genommen, aber mit diesem ursprünglichen Ölbaum in seiner Fettigkeit, so sagt er, verbunden. Und plötzlich sind wir Teil dieses Ölbaums. Wow, der Herr hat uns dazu genommen. Und dann sagt er aber, liebe römische Gemeinde, du darfst nicht vergessen, nicht du, die du heute begeistert Jesus feierst, nicht du trägst die Wurzel, sondern diese jüdische Wurzel, aus der du kommst und wo du eingepfropft wurdest, sie trägt dich. Und was tun wir heute Morgen? Wir feiern heute Morgen unsere Wurzeln. Wir erinnern uns ein bisschen daran, wo wir herkommen. Das bedeutet nicht, ich muss ab morgen wie ein Jude herumlaufen, ja, und wie ein Orthodoxer meine Haare frisieren. Das bedeutet nicht, ich muss wieder zurückkehren in die Zeit des Alten Testamentes. Das bedeutet nicht, ich muss mich irgendwie komisch oder anders verhalten. Ja, gibt's ja auch manchmal Leute, die entdecken biblische Wurzeln und dann ist irgendwie was geschehen in ihrem Leben, wo man so sagt, hey, ist das jetzt wirklich das, was Jesus tun wollte? Nein! Du darfst den Herrn feiern, du darfst erlöst sein, du darfst ein neues Wesen vor ihm sein, aber wissen, es gibt eine Wurzel und über die haben wir gestern Abend ein bisschen mehr gesprochen. Das könnt ihr euch noch holen, wenn euch das mehr interessiert. Sie ist so viel tiefer, sie ist so viel älter und aus der Wurzel heraus schöpfen wir auch unsere Kraft und Identität. Und wenn manche Christen sich heute von der Wurzel so ein bisschen abschneiden wollen, und sagen, nee, nee, nicht mit mir, da komme ich nicht her, dann ist es manchmal so ein bisschen wie in der Familie, wo man auch nicht nur glücklich ist mit allem, was vor einem so gelebt hat und einen gezeugt hat, wo es aber letztendlich, und das wird euch jeder Therapeut sagen, das Beste ist, man versöhnt sich mit seiner Herkunft, auch wenn man nicht nur in die Hände klatscht. Und dazu laden wir heute Morgen ein, zu wissen, da komme ich her, zu wissen, ich darf heute ein bisschen anders sein, aber zu wissen, trotzdem ziehe ich daraus meine Kraft aus dieser Wurzel und habe auch hieraus meine Identität. Und dann sagt der Paulus im gleichen Kapitel auch noch einen spannenden Satz in Vers 31. Er sagt, Gottes Gaben und Berufungen, sie können ihn nicht gereuen. Was bedeutet das? Wir alle haben den Vers schon mal gelesen, vielleicht hat er uns berührt in dem Moment, oh, was macht der Herr mit mir, ich bin doch fehlbar, geht's irgendwie weiter. Aber Paulus schreibt diesen Satz im Zusammenhang mit Israel, wo er erklärt, wie die Beziehung nun auch im neuen Bund ist. Und er sagt, wenn Gott einmal Gabe und Berufung für das jüdische Volk ausgesprochen hat, dann kann ihn das von seiner Seite nicht gereuen. Wow, so gut, so wunderbar, so treu, so langanhaltend ist unser Gott. Das ist eine klarste Sache. Können wir Ja sagen zu unserer geistlichen Wurzel? Können wir Ja sagen zu unserem Erbe? Können wir auch Ja sagen zu dem ganzen Weg, den Gott mit der Menschheit gegangen ist? Auch Ja sagen zu diesem ersten Teil der Bibel, wo manche heute sagen würden, ja, wenn wir jetzt modernen Menschen in Deutschland ein bisschen erklären wollen, wie die Dinge Gottes sind, dann ist es doch ein bisschen schwieriger. Lassen wir es doch einfach mal beim Neuen Testament. Hey, ihr Lieben, der Herr hat uns ein Erbe gegeben, nicht damit wir es abstoßen, sondern damit wir es entdecken, schätzen, erforschen und daraus in der Wurzel unsere Kraft auch ziehen. Ganz schnell, weil wir in der FEG sind und in diesen Gemeinden auch das Wort des Herrn in seiner Tiefe geliebt wird, erlaube ich mir, ein paar theologische Aussagen anzuschauen, von denen wir immer wieder so hören, was mir so begegnet, wenn Menschen mit mir sprechen. Da sagen manche, gut, dass Jesus alles vor ihm abgeschafft hat. Und das Wort Gottes sagt aber zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 17, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das ist der Hammer an Jesus. Nicht, dass er alles abgeschafft hat, das kann man relativ schnell im Leben, sondern dass er alles erfüllt und gehalten hat, was da an Gesetzen gegeben wurde. Dafür muss man ihm eigentlich den Applaus geben. Manchmal hört man so, ja, früher war Errettung durch Gesetz, aber heute, und nur gut, dass ich heute lebe, durch Glaube und Gnade. Und mit dieser Ansicht musste sich schon Paulus auseinandersetzen. Und er nimmt den alten Abraham und er fragt, ist denn der Abraham durch Werke, durch Gesetz gerecht geworden? Und er weist uns nach, nein, schon zu den Zeiten Abrahams geschah es durch Glaube, dass Menschen vor Gott gerecht geworden sind. Dann höre ich so manchmal, weil die Juden es vermasselt haben, sind wir nun die Erwählten. Ihr Lieben, haben es die Juden vermasselt? Ja, aber haben es auch noch die anderen vermasselt? Das stellt Paulus hier klar in Römer 3, Vers 23. Es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir haben es nicht besser gemacht, seit Jesus auf die Welt gekommen ist. Wir haben in der Kirchengeschichte nicht bewiesen, dass wir so viel besser, heiliger, anständiger, bibeltreuer unterwegs sind, sondern Juden haben es vermasselt, Heiden haben es vermasselt, aber Gott hat Erlösungsangebot für alle gegeben. Das ist die gute Nachricht des Evangeliums. Dann höre ich manchmal, Gott liebt im Alten Testament die Juden, und dann im Neuen die Heiden. Und es ist so ein bisschen menschlich gedacht. Ne? Man fängt so eine Beziehung an und dann im Leben wird es vielleicht mal ein bisschen krisenhafter und plötzlich taucht da jemand Neues auf und es kommt wieder Schwung ins Liebesleben. Das sind sehr irdische Vorstellungen, die die Bibel aber nicht hat. Gottes Zusage an sein jüdisches Volk schon im Alten Bund ist, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Und das hat sich nicht dadurch geändert, dass Jesus gekommen ist, sondern das wurde genau dadurch ausgedrückt, dass Jesus gekommen ist. Und ewige Liebe gilt uns, Halleluja, ewige Liebe gilt aber auch dem jüdischen Volk. Dann hören wir manchmal, der alte Bund war für die Juden, der neue Bund für die Christen aus den Nationen. Und auch hier wage ich euch heute Morgen ein bisschen gefüllt Gottes Wort weiterzugeben. Ihr könnt euch die Folien auch hinterher noch holen, wer das noch nachstudieren will. Und da heißt es auch bei Jeremia im 31. Kapitel, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, mein Bund, den sie gebrochen haben. Mit wem wird der neue Bund geschlossen? Ja klar, mit uns Nichtjuden, aber eben auch mit dem Hause Juda wird der neue Bund geschlossen. Was Jesus hier im neuen Bund erwirkt hat, ist genauso gültig, steht genauso den jüdischen Menschen zur Verfügung. Da gibt es dieses Gleichnis vom Weinberg mit den Weingärtnern und daraus aus Lukas 20 ziehen dann auch manche bisschen die Schlussfolgerung, dieser Weinberg, von dem es am Schluss heißt, der wird euch weggenommen und der wird anderen gegeben. Ja, der wurde den Juden weggenommen und den Heiden gegeben. Wir müssen aber ein bisschen schauen, wem wurde denn der Weinberg gegeben? Er wurde den Pharisäern, der damaligen religiösen Elite, weggenommen und den Aposteln, den Jüngern Jesu und auch Paulus und den späteren Aposteln gegeben, die aber alles Juden waren. Er wurde nicht den Heiden gegeben, sondern die Juden, die Jesus als Messias erkannt haben, sie werden in diesem Gleichnis auch genannt als diejenigen, die dann diese neue Aufgabe im Weinberg bekommen haben. Manchmal höre ich, wir sind heute das neue Israel, das geistliche Israel und wir ersetzen die Juden. Und Paulus hat sich mit der Frage auch schon auseinandersetzen müssen und deswegen lesen wir in Epheser 3, Vers 6. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind, sagt er, und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus. Paulus klärt hier ein bisschen die Erbverhältnisse. Das ist ja auch im irdischen Leben manchmal nicht ganz unwichtig, weil es da immer wieder Streit geben könnte. Und manche Christen sind heute unterwegs und sagen, in Jesus haben wir Nichtjuden nun auch so diesen Status des Alleinerben bekommen. Ja? Freunde, ihr habt's vermasselt, jetzt sind wir die Alleinerben. Nein, sagt Paulus, ihr seid die Miterben. Miterben bedeutet, es gibt doch noch einen, das müsst ihr aushalten. Auch heute Morgen. Aber es gibt auch Juden, die tun sich sehr schwer mit dem Gedanken, dass sie zwar erwählt wurden, aber der Herr dann wirklich Menschen aus allen Völkern, Stämmen und Sprachen eingeladen hat, bei ihm dabei zu sein. Die tun sich auch ein bisschen schwer, dass sie nicht die Alleinerben sind. Und im christlich-jüdischen Dialog haben wir immer wieder auch diese Diskussion. Und auch Juden müssen verstehen, hey, das sind noch andere, die gehören dazu. Das sind noch andere, die lesen euer heiliges Buch, die Schriften und die Propheten. Gemeinsam sind wir Erben Gottes, aber gemeinsam sollten wir uns auch zugestehen, da ist neben uns noch jemand anders. Und den sollten wir nicht einfach versuchen rauszukicken, wie das bei manchem irdischen Erbstreit so der Fall ist. Ihr Lieben, der Schwerpunkt des Paulus in Römer 9 bis 11 ist, die Christen sollten wissen, was den Juden weiterhin gehört. Und heute in manch moderner Theologie haben wir es andersrum. Christen wird erzählt, was den Juden alles nicht mehr gehört. Ja, die werden fast ein bisschen enteignet, nicht nur materiell, wie das auch bei uns bis 1945 geschehen ist, sondern auch theologisch wird ihnen versucht, das zu nehmen, was ihnen irgendwo auch gehört. Und ich gehe nun ein bisschen schneller auch voran, weil wir heute Morgen schon was gehört haben in dieser Jesaja-Stelle, die vorgelesen wurde. Nämlich, dass da, wo Israel im Text auch drin steht und man den Text auslegt und bespricht, auch im Hauskreis oder wo auch immer, da darf man dann auch mal erst über die ursprüngliche Bedeutung sprechen. Das war für die Israeliten, für Jakob, für Israel damals. Und dann darf man auch gerne sagen, und weil wir den gleichen Gott haben, was bedeutet es letztendlich auch für uns? Wie viel Israel steckt in deiner Bibel? Wie viel Israel steckt auch in deiner Predigt, in deiner Bibelauslegung, in dem, wo du dich mit Gottes Wort auch beschäftigst? Und wir hatten es aus, glaube ich, Jesaja 41 vorhin und ich habe es unabgesprochen aus Jesaja 43. Verse, die uns alle berühren. Und jetzt schauen wir einfach mal, ja, wer hat's bekommen? So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Wem gilt's zuerst? Jakob, Israel. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich der Heilige Israels, dein Retter. Was für geheiligte, gesalbte Worte für unser Leben. Aber das ist auch die Geschichte des jüdischen Volkes. Immer, wenn sie durch Wasser gegangen sind und man eigentlich dachte, das ist das Ende dieses Volkes, da hat der Herr aus dem Wasser auch wieder welche rausgeholt. Immer, wenn sie durchs Feuer und im wörtlichen Sinne auch durch die Feuerofen der deutschen KZs gegangen sind, da hat man gedacht, das war's jetzt, aber einige sind dort wieder rausgekommen. Das ist Israel, das ist Gottes Zusage. Und bei allem Feuer, was in diesen Tagen auch geschossen wird und bei 150.000 Raketen, die von der Hezbollah direkt an der israelischen Nordgrenze über die Jahre aufgestellt wurden und die bereit sind zum Abschluss, können wir heute noch nicht sagen, wie das so exakt ausgeht. Aber wir wissen eins, die Juden werden auch dieses Feuer, nicht das erste, nicht das zehnte, nicht das zwanzigste, in ihrer langen tausendjährigen Geschichte, sie werden auch dieses Feuer überleben. Deine Bibel ist jüdisch. Deine Glaubensväter sind jüdisch. Deine 10 Gebote sind jüdisch. Dein wöchentlicher Ruhetag, den wir heute auch feiern, ja, dass wir nicht schaffen müssen, er ist jüdischen Ursprungs. Dein Messias ist jüdisch. Deine Apostel sind jüdisch. Die ersten christlichen Gemeinden, sie waren alle jüdisch mit einer Jesus-Offenbarung. Deine Miterben, über die wir vorhin gesprochen haben, sind jüdisch. Deine geistlichen Wurzeln sind jüdisch. Und daran darf man sich auch so gelegentlich immer wieder einmal erinnern. Wenn wir Ja sagen zu unserer geistlichen Wurzel, zu unserem Erben, was hat das für Auswirkungen, dann bedeutet es eben auch, wir interessieren uns nicht nur für ein Land, sondern auch für die geistliche Entwicklung in Israel. Wir unterstützen als Menschen, die an Jesus glauben, messianische Gemeinden in Israel, die das Evangelium dort vorantreiben. Und es gab noch nie in der Geschichte des jüdischen Volkes so viele Menschen, die Jesus kannten, aber auch die sich heute für Jesus interessieren, wie in diesen Tagen in Israel. Und ihr Lieben, lasst uns beten für sie, lasst uns sie unterstützen, lasst uns ihnen den Rücken stärken, denn das Evangelium ist für Jerusalem, Judäa, Samaria bis an die Enden der Erde. Aber von diesen 4 geografischen Bereichen, die Jesus nennt, sind 3 in Israel, Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Und manchmal erinnere ich unsere Missionsleiter auch wieder, sage, Freunde, super, dass ihr überall was macht, das ist genau der Herzschlag Gottes. Aber vergesst nicht diese Region, wo der Herr auch geistlich noch Großes tun möchte. Wenn wir verstehen, wo wir herkommen, dann helfen wir jüdischen Menschen, dann trösten wir sie. Als internationale christliche Botschaft tun wir das unter anderem durch unsere Heime für Holocaust-Überlebende, durch unsere Sozialarbeit, wo wir auch arme Menschen in Israel und in diesen Tagen auch vom Krieg Gebeutelte unterstützen. Da wollen wir ihnen an der Seite stehen. Unsere Vorfahren haben ihnen alles genommen. Da wollen wir ihnen wenigstens heute ein bisschen zurückgeben. Wir bauen Schutzbunker für alle Menschen und Kulturen des Landes. Und hier auf dem Bild seht ihr so ein typisches Beispiel, wie das aussieht. Da steht im blauen Hemd der jüdische Rabbi Shmuel Baumann. Und er ist nicht nur Rabbiner, er baut Schutzbunker in seiner Freizeit. Ja, auch ein schönes Hobby. Und dann seht ihr links mit dem weißen Hemd den Leiter unserer Vertretung in Deutschland, Gottfried Bühler, ein Heidenheimer, ja, der bringt die Spenden aus Deutschland, für die ich mich auch heute Morgen ganz herzlich bedanken möchte, die das ermöglichen, dass die Schutzbunker gebaut werden. Aber in der Mitte steht der muslimische Mullah. Denn das ist in einem islamischen Dorf in Israel im Norden. Und wenn die Raketen aus dem Libanon und Syrien fliegen, ihr Lieben, dann fliegen die ja nicht nur in die jüdischen Dörfer, die zerstören ja auch muslimisches Leben. Und man fragt ihn, der jüdische Rabbi mit dem Christ aus Deutschland fragt, sollen wir einen Schutzbunker auch bei euch aufstellen? Und er sagt ja. Ihr Lieben, Gottes Güte gilt allen Menschen in diesem Land, in dieser Region. Seine Güte soll allen nah werden. Wir unterstützen die Einwanderung von Juden. Extra ein ganz altes Bild. Seit es die ICJ gibt, ja, helfen wir, dass die Menschen damals noch viel aus den Ländern der Sowjetunion, heute aus Äthiopien, aus Indien, aber auch aus Frankreich, aufgrund des wachsenden Antisemitismus, auch aus Deutschland wandern in diesen Tagen Juden aus nach Israel. Und das wollen wir helfen, das wollen wir unterstützen. Das hat auch eine biblische Verheißung. Wir feiern einmal im Jahr des Laubhüttenfest. Morgen fahren fast 40 Deutsche nach Israel, um mitzufeiern, weil es ein biblisches Fest ist und weil gesagt wird, hey, Nationen feiert zusammen mit seinem Volk. Und ich lade euch ein, vielleicht war es euch dieses Jahr ein bisschen zu heiß da unten, ja. Aber nächstes Jahr könnte es wieder besser sein. Kommt mal mit nach Israel. Kommt zum Laubhüttenfest, ja. Und seid dabei, wenn das geschieht. Wir zeigen öffentliche Solidarität mit Israel. Auch zum Beispiel letzten Sonntag mit über 1000 Personen in Stuttgart, ja, bei einer Großkundgebung anlässlich des 7. Oktobers. Und ich sage euch ganz ehrlich was, wir freuen uns über mehr als 1000 Menschen. Aber da sind auch viele nicht gekommen, die hatten irgendwie ein bisschen Angst und wird es unruhig. Und was ist mit den Gegendemos und so weiter? Wenn da alle gekommen wären, die keine Angst gehabt hätten, es wäre nochmal größer gewesen. Umso wichtiger, die jüdische Flagge auch in der Mitte Stuttgarts hochzuhalten und zu sagen, es kann nicht sein, dass man in Deutschland keine Israel-Flagge zeigen kann, nur weil einige Menschen sich daran stoßen. Und wir hatten ein paar Iraner dabei aus der Opposition und die haben gesagt, wir wollen mit euch demonstrieren. Können wir auch auf die Bühne kommen mit der iranischen Flagge? Ich habe gesagt, wir klären das hier mit der Polizei, nicht, dass die durchdrehen, wenn die euch plötzlich sehen mit der iranischen Flagge. Aber die Iraner haben gesagt, wir unterstützen dieses Anliegen. Denn die Tatsache, dass unser iranischer Staat unser Land kaputt gemacht hat und zerstört hat, das verbindet uns auch mit dem, was euch verbindet. Lasst uns zusammenarbeiten, lasst uns aufeinander zugehen, lasst uns eine Brücke bauen, wieder zu jüdischen Menschen und zu jüdischen Gemeinden. Und ihr Lieben, lasst uns auch beten für Israel und den Nahen Osten. Denn Hilfswerke können ungeheure Dinge leisten. Aber was wir Christen alleine leisten können und wo vielleicht auch nochmal unser besonderer Auftrag ist, ist für den Frieden Jerusalems in dieser Zeit auch zu beten. Und damit würde ich eigentlich auch gerne diese Predigtzeit schließen, weil wir haben was gehört. Wir können nachher draußen am Büchertisch auch noch drüber diskutieren. Wir haben für jeden von euch ein Heft dabei als Erinnerung an diesen Tag. Faktencheck Israel, so eine kleine Broschüre. Wir haben auch ein paar spannende Bücher über die Geschichte des jüdischen Volkes, über unsere jüdischen Wurzeln und so. Könnt ihr alles mitnehmen, ihr könnt eure Fragen stellen. Aber wenn wir nur geredet haben heute, dann haben wir nicht den vollen Plan Gottes erfüllt, der nämlich sagt, ihr Lieben, ich möchte, dass ihr betet, auch für diese Region. Und ich weiß nicht, wie ihr es sonst hier macht, aber vielleicht können wir einfach zusammenstehen, zu fünf, zu sechs, zu siebt. Und diejenigen, die es auf dem Herzen haben, lasst uns ein Gebet sprechen für die aktuelle Situation, für die jüdischen Menschen, für die arabischen Menschen, für das, was dort im Land, im gesamten Nahen Osten auch passiert. Lasst uns auch nochmal beten für die Geiseln, manche von ihnen inzwischen über ein Jahr nun schon in terroristischer Geiselhaft. Lasst uns beten für die Menschen auch aus Deutschland, die in Israel leben und in diesen Tagen auch helfen, Barmherzigkeit Gottes zeigen, verkündigen. Gerade hier aus Heidenheim haben wir da eine ganze Reihe Leute, die sich auch engagieren. Und lasst uns auch beten für unsere Bundesregierung und für unser deutsches Land, denn ich bin regelmäßig unterwegs für Israel. Ich weiß schon, was einem da an Gegenwind, an Verwünschungen und so weiter auf der Straße auch begegnet. Auch Gewalt gegen Juden ist in Deutschland an der Tagesordnung. Hey, da wollen wir nicht einfach nur zuschauen und sagen, hey, das ist ja nicht bei uns Christen, sondern lasst uns das ins Gebet mit reinnehmen. Und deswegen lade ich euch ein, macht einfach kleine Gruppen und der eine betet laut, der andere betet leise. Ich würde es dann auch abschließen und dann mich auch ganz herzlich bedanken für die Möglichkeit, heute Morgen mit euch mal in kurzer Zeit richtig viel Bibelstoff angeschnitten zu haben. Wenn du sagst, es war zu viel, dann darfst du dir hinterher das einfach nochmal anschauen und in Ruhe für dich sortieren. Wenn du sagst, es war zu wenig, dann machen wir einfach nochmal eine Veranstaltung. Da fällt uns dann schon was ein. Aber lasst uns jetzt miteinander beten, ihr Lieben. Ja, himmlischer Vater, heute Morgen möchten wir hier von Steinheim auch wirklich Segen und Shalom aussprechen über Israel, über die ganze Region des Nahen Ostens. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du den Menschen, diesen Ländern auch Frieden schenkst, aber auch Freiheit von Terrorismus, von Unterdrückung, von Gewalt, von Zerstörungswut. Vater, wir rufen heute Morgen auch zu dir, erbarme dich nicht nur über die militärisch-politisch-sozialen Dinge, sondern erbarme dich auch über die geistliche Situation in diesem Nahen Osten und offenbare du dich und deinen Sohn Jesus Christus auch den Juden, den Arabern, den Christen, die oft diesen Namen tragen, aber auch selber nur wenige Inhalte des Evangeliums kennen, den Beduinen, den Drusen, wer immer auch dort in dieser Region angesiedelt ist. Wir möchten sie segnen, auch mit einer Erkenntnis und einer Begegnung des Herrn. Und Jesus, du, der du an diesem Ort Jerusalem für alle Menschen dieser Welt gestorben bist und schon damals geweint hast, dass Jerusalem das nicht so erkennen wollte und konnte, so beten wir, Herr, noch einmal für eine geistliche Zeit, in der die Erkenntnis Gottes zunimmt, in der das Zeugnis über den Messias verkündet und auch durch Liebe, Gnade, Barmherzigkeit gerade in diesen Tagen zu den Menschen hineingetragen wird. Wir segnen diejenigen, die auch hier aus Deutschland vor Ort arbeiten, die dich den Menschen nahe bringen, die dein Wort auch verkündigen, die in den messianischen Gemeinden ihren Dienst auch tun. Gib ihnen Kraft, Herr, gib ihnen Hoffnung, gib ihnen eine Berührung des Himmels, sodass sie dich auch zu den Menschen tragen können. Herr, wir bringen dir auch unser Land und Antisemitismus und Hetz- und Hassparolen auf unseren Straßen, die täglich inzwischen auch hier passieren. Und wir rufen, Herr, erbarme dich, schenke, dass in Deutschland nicht wieder der Antisemitismus so offen brodeln kann wie schon zuvor. Schenke unseren jüdischen Mitbürgern, dass sie ihren Glauben in Freiheit und ohne Angst leben können. Schenke, dass Brandanschläge, wie auch hier, paar Kilometer weiter auf die Synagoge in Ulm, zukünftig vereitelt werden können. Und schenke, Herr, dass gerade wir als Kirche, als bibellesende Gemeinde, auch unseren jüdischen Freunden und Brüdern in dieser schwierigen, in dieser herausfordernden Zeit die Hand reichen können, um ihnen zu helfen, um sie zu trösten, um sie zu ermutigen und um auch gemeinsam mit ihnen, Herr, unseren Auftrag heute in dieser Gesellschaft leben zu können. Herr, ich segne auch diese Gemeinde. Ich bete, dass dein Plan geschehen kann, dass deine Gedanken hier in Existenz durchbrechen können, die du für diese Gemeinde hast, ein Licht zu sein, ein Ort, an dem Menschen dich kennenlernen, ein Ort, an dem Menschen Jesus Begeisterung und Feuer für das Werk des Herrn auch empfangen. Und ich segne auch, dass das Werk und die Arbeit Gottes in diesem Haus mit großer Freude, Eifer, Begeisterung und Leidenschaft getan werden kann. In Jesu Namen. Amen.